Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Sie wirken spektakulär, farbenfroh und charmant. Sie begeistern mit unverkennbaren Stimmen und entführen ihre Gegenüber in eine Welt von Glitzer, Glamour, Comedy und Tanz. Mein heutiger Gast ist als Schauspieler, als Magier und als Entertainerin bekannt. Herzlich willkommen, Marc Rudolph aka Maggie B.
Lieber André, ich grüße dich und bedanke mich herzlich für die Einladung in die heutige Sendung.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Lieber Marc, wie darf ich dich denn heute überhaupt ansprechen? Als Maggie oder als Marc?
Ach, weißt du, nach 20 Jahren habe ich schon so das ein oder andere erlebt und solange ich weiß, dass ich gemeint bin, ist immer alles in Ordnung. Aber jetzt so, wie wir gerade im Studio sind, ist der Marc natürlich die biologische Grundausstattung ganz in Ordnung. Aber wunderbar. Wir werden im Laufe des Gespräches sicher öfter switchen.
Ja, das ist auch meine Premiere, gestern ein Mikrofon. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie das heute funktioniert. Wir wechseln dann immer mal hin und her. Jetzt kennen wir uns schon einige Jahre. Du bist wie ich in Bayern geboren, genauer gesagt in München. Man vermutet 1982, aber das ist eigentlich auch egal, weil als Entertainerin bist du zeitlos unterwegs. Wie genau hast du denn deine Kindheit verbracht? Wie bist du aufgewachsen in München?
André, ich hatte die schönste Kindheit, die ich mir vorstellen kann. Also mein Papa ist ja ein richtiges Münchner Kindel, so wie ich auch. Meine Mama kommt aus Slowenien, das war damals natürlich noch das ehemalige Jugoslawien. Und wir hatten eine wunderbare Kindheit, weil meine Eltern haben immer die richtigen Worte oder die richtigen Wege in unserer Erziehung gefunden, um aus meiner Schwester und aus mir eine sorgenfreie und wunderbare Kindheit zu zaubern, kann man so sagen, ja.
Und diese Kindheit bestand dann auch darin, dass du natürlich zur Schule gegangen bist und irgendwann kam ja wahrscheinlich auch der Wunsch auf, was mache ich denn mal beruflich? Du hast später eine Konditorenausbildung begonnen.
Ja, genau. Aber vorher war natürlich der Berufswunsch, wie du eingangs schon sagtest. Und bei mir war tatsächlich von Anfang an, seit ich denken kann, der Wunsch, auf die Bühne zu gehen. Und entscheidend war dabei, meine Mama arbeitete damals im ABR, amtlich Bayerisches Reisebüro. So rum gibt es ja heute leider so nicht mehr. Und dadurch hatten wir die Möglichkeit, viel zu reisen und kamen nach Hamburg zu dem Musical Cats ins Operettenhaus. Und in der Pause, ich weiß nicht, ob du Cats schon einmal gesehen hast.
Nicht nur einmal.
Naja, du weißt, dann darf man ja in der Pause auf die Bühne und mit dem Kater, der da gerade irgendwie so auf der Bühne sitzt, ein Foto machen. Ich hatte das nur mit meinen Eltern nicht kommuniziert. Und da war ich mit 9 Jahren in diesem riesigen Operettenhaus plötzlich verschwunden und meine Eltern suchten mich verzweifelt, aber da war ich schon auf der Bühne und das hat mich nicht losgelassen und so wollte ich immer etwas mit der Bühne machen und ja, die Konditorenlehre, die kam dann ein bisschen später, weil meine Schulausbildung in Bayern ist ja ein bisschen länger, da war ich noch zu der Zeit schulpflichtig, als ich auf die Schauspielschule wollte, die Schauspielschule wurde aber nicht anerkannt, deshalb musste ich noch 3 Jahre ein Handwerk lernen und da war natürlich der Beruf des Konditors perfekt, weil du da alles lernst, was du eigentlich im späteren Leben auch brauchst. Disziplin, Pünktlichkeit, Kollegialität. Dafür ist auf der Schauspielschule einfach kein Platz. Und wenn man das mitbekommt, kann das nicht schaden. Und ich empfehle jedem, der einen künstlerischen Beruf wählt, vorher ein Handwerk zu lernen.
Total. Ich habe auch eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. Ich bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Also das hat sich bei mir immer bezahlt gemacht und von daher kann ich das gut nachvollziehen. Jetzt bist du mit Kuchen, mit Torten aufgewachsen, aber dein Herz schlug immer für die Bühne. Das hast du selbst schon erwähnt. Wie alt warst du, als du deine Ausbildung abgeschlossen hast?
Oh, als ich die Ausbildung abgeschlossen habe, war ich ja so um die 18, 19, sowas müsste ich gewesen sein mit dem Konditor. Ich habe aber schon während der Konditorenzeit in der Abendschule in Pullach in München bei einer Zauberschule eine Ausbildung gemacht, denn meine Eltern waren ja begeisterte Kreuzfahrer. Durch die Tätigkeit von meiner Mama im Reisebüro haben wir als Kinder eine Kreuzfahrt machen dürfen auf dem Kreuzfahrtschiff Lev Tolstoi. Und da an Bord, da war der Moderator Peter Wieland, der wird dem einen oder anderen, der diesen Podcast hört, bestimmt noch ein Begriff sein, ein Berliner Original. Und da gab es einen Jekami-Abend und der Zauberkünstler Klaus Töpper, der da an Bord war, der hat mich bei diesem Jekami-Abend, das heißt jeder kann Mitmachabend, auf die Bühne gestellt mit 12 Jahren. Es war an meinem 12. Geburtstag, 8. Januar 1900, naja, das können sich die Gäste ja selber ausrechnen.
Irgendwas 1900.
Und da durfte ich einen Auftritt machen und im Anschluss gingen meine Eltern zu Peter Wieland und haben gefragt, ob das Kind denn Talent hat. Und Peter sagte diesen Satz, der mein Leben verändert hat: Das Kind ist ein Künstler, können sie nicht jeden machen. Ja, und das haben sie auch nicht und haben mich dann eben da mit 16 abends, tagsüber habe ich die Torten und die Käsekuchen zusammengerührt und abends war ich in Pullach auf der Zauberschule.
Genau,
und
habe das ist, da. Das ist wichtig zu erwähnen. Also das hast du neben deiner Ausbildung noch eine, man sagt jetzt nicht Ausbildung, aber du hast diese Zauberschule besucht dann.
Genau, und damit verbunden war natürlich auch der Kontakt, der dann später kam zu Siegfried und Roy, denn die Zauberschule und das Zaubern, da hat mein Vater, und ich muss an dieser Stelle immer sagen, also meine Eltern sind die großartigsten Menschen in meinem Leben und ja. Mein Vater ist leider nicht mehr unter uns, aber damals, als er noch da war, hat er gemerkt, wie wichtig die Kunst und Kultur für mich ist und hat mich mit 16 schon geschnappt und nach Las Vegas gebracht und dort durften wir dann die Show von Siegfried und Roy sehen und naja, der Siegfried ist natürlich auch ein Bayer, ein Rosen. Rosenheim,
ja.
Und als ich da als kleines Münchner Kindl um die Welt, um die Ecke kam, da hat ihn das schon sehr interessiert und so entstand eine ja fast 20 Jahre lange Freundschaft und dass diese beiden wunderbaren Entertainer nicht mehr auf dieser Welt sind, finde ich sehr traurig und versuche immer, ihnen einen kleinen Denkstein in die Shows mit einzubauen.
Das kann ich aber wirklich nur bestätigen. Ich hatte die große Ehre, Siegfried und Roy, in dem Falle Siegfried, ich glaube es war September 2008, in Las Vegas persönlich kennenlernen zu dürfen. Und wenn man mit ihm über Bayern gesprochen hat, da sind die Augen aufgegangen. Das fand er immer ganz toll. Gerade Rosenheim, wie du schon erwähnt hast, seine Heimat. Also er war immer sehr, sehr eng mit Bayern verbunden.
Ja, und das, wie gesagt, jeder Münchner Moment, der da nach Rosenheim, von Rosenheim oder so dann nach Las Vegas kam. Also wir hatten mit Siegfried und Roy immer eine gute Zeit. Und ich habe ja, als jetzt der Nachlass versteigert wurde, im Juni,
ja,
war das in Los Angeles. Da hatte ich das große Glück, zwei Schmuckstücke aus dem Nachlass zu erwerben, weil ich einfach gesagt habe, mir war das so wichtig, diese beiden Menschen in meinem Leben zu haben, dass ich den Spirit quasi noch ein bisschen weitertrage.
Ja, sie leben bei dir weiter.
Ja, sie wollten sowieso auch immer mal was in Berlin machen, ja. Und jetzt hat quasi ein Münchner Kindl, der das jetzt in Berlin lebt, ein kleines Erinnerungsstück von Siegfried und Roy mit auf der Bühne. Was wollen wir denn mehr?
Sehr schön. Und dann hast du bei den deutschen Meisterschaften der Zauberei mitgemacht. 1999 fanden die in Berlin statt und hast den zweiten Platz bei den Junioren belegt.
Ja, das war im Estrell Hotel und das war lustig. Wir haben vor kurzem den wunderbaren Bernhard Kurz kennengelernt, der ja hier im Estrell die Show Stars im Konzert hat.
Ja.
Und damals eröffnete quasi gerade diese Show Stars im Konzert und am selben Wochenende hatten wir die deutsche Meisterschaft der Zauberkunst in diesem wunderbaren Hotel und da bin ich Vizemeister geworden, der Junioren, war aber dem geschuldet, dass es gar keinen ersten Platz gab, sondern es gab zwei zweite Plätze, okay, weil es gab eine offene Punktewertung, so wie beim Eiskunstlaufen oder wie beim Bob oder beim Skispringen, muss man sich das vorstellen. Das heißt, viele treten an und bei der offenen Wertung wird der beste und der schlechteste Punkt abgezogen und was in der Mitte bleibt, ist das Resultat. So gab es Gleichstand und dann gab es zwei zweite Plätze damals. Also
Mensch, ja, so ging das los. Und dann hast du richtig durchgestartet und bist ja deinen Weg gegangen. Du bist mit 20 Jahren, also 2002, in Slowenien Vizemeister im internationalen magischen Wettbewerb geworden. Was ist denn bitte, also was darf man sich denn unter so einem internationalen magischen Wettbewerb vorstellen?
Oh, das ist toll. Also das war damals in Maribor, das hieß dann Magibor, also von Magic Magibor, also fand ich sehr witziges Wortspiel. Und bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer Europa, das war eine Europameisterschaft, da kommen aus ganz Europa Zauberkünstler, die diese Leidenschaft teilen und stellen sich einer Jury mit einem Wettbewerb. Und da wird dann derjenige, der am meisten überzeugt, dann auch prämiert. Und das war natürlich großartig. Also es gibt die deutschen Meisterschaften, es gibt Weltmeisterschaften und natürlich Europameisterschaften, wo einfach so wie jetzt auch gerade bei Fußball-Weltmeister oder Europameisterschaften oder sonstigen Dingen einfach sich die Menschen messen. Und der am meisten überzeugt, bekommt dann irgendwie so einen Pokal, der dann zu Hause einstaubt.
Und dann hat jeder so sein Kaninchen im Hut dabei und zaubert das dann heraus, oder?
ich habe tolle Kollegen, die mit Tieren arbeiten. Ich habe das nie hingekriegt. Also ja. Bei mir sind sogar die Blindschleichen geflüchtet. Also das.
Aber hattest du einen Hexenbesen oder was gehört denn da dazu?
Noch, ich war schon also mit einigen Sachen unterwegs. Aber ich habe dann auch gemerkt, für mich war so wie für viele Künstler die Zauberei mehr der Weg auf die Bühne, weil die Shows, so wie bei Siegfried und Roy oder David Copperfield oder Hans Klock oder den Ehrlich Brothers, das ist wahnsinnig aufwendig. Du brauchst eine irrsinnige Entourage an Menschen, die das machen und an Fuhrparks und an Assistenten. Und ich habe einfach gesagt, das war mir alles zu viel, wollte aber dann trotzdem weiter Entertainment machen. Und da kommen wir nochmal auf Siegfried und Roy zurück, weil Siegfried hat zu mir dann irgendwann gesagt, wo er dann so merkte, dass die Travestie und die Schauspielkunst und die Zauberei und jetzt natürlich bestimmt deine Frage, wie ich überhaupt zur Travestie gekommen bin.
Die kommt noch, die Frage,
glaubst du? Die werde ich dir da aber auch gleich beantworten. Siegfried hat gesagt, verzettel dich nicht. Entscheide dich für eine Sache und mach die richtig. Und ganz wichtig, wenn du Theater machen möchtest, dann lern das auch. Und so bin ich dann gleich mit meinem Abschluss von der Konditorenlehre, als ich meinen Konditor, quasi mein Zuckerbäcker-Zeugnis in der Tasche hatte, bin ich auf die Schauspielschule, habe mich von allem getrennt erstmal, was ich bis dahin auch auf der Zauberschule gelernt hatte oder so, und habe von Grund auf das Handwerk des Schauspielers gelernt.
Das war die Internationale Schule für Schauspiel und Acting, die ISA in München.
Ganz genau. Und ich hatte wunderbare Lehrer. Ich hatte Lehrer, die mir beigebracht haben, dass das Wichtigste, was der Schauspieler braucht, er selber ist. Mhm. Das heißt, dein Körper und dein Geist, das muss gesund sein, das muss fit sein. Du musst alles, den Körper jeden Tag so trainieren, dass wenn der Regisseur sagt, mach einen Spagat, dann musst du einen Spagat machen. So. Ja.
Das ist wie im Theater.
Ja, deshalb heißt es auch Schauspiel. Ja. Und so habe ich wirklich eine Grundlage bekommen für meinen Beruf, den ich heute übe oder ausübe, dass ich mich auf sehr viele Situationen einstellen kann. Und das ist sehr gut, wenn man als Schauspieler oder als Künstler flexibel ist. Mhm.
Flexibel bist du aber auch, was deinen Wohnort angeht, denn du pendelst zwischen deiner Wahlheimat Berlin und Rosenheim. Was bedeutet Heimat für dich? Wo ist deine Heimat?
Also Heimat ist für mich nicht das, wo ein Haus steht, sondern wo ein Herz schlägt. Das muss man immer sagen, weil Häuser oder so, das kann man immer umziehen oder wegziehen. Aber es gibt diese wunderbare Kombination zwischen Berlin und Bayern. Wir sind ja mittlerweile rausgezogen aus München nach Rosenheim. Und natürlich hier auch in Berlin, in dem Friedrichshain, nicht, wo hier ist es laut, hier ist es bunt. Berlin ist so verrückt und du musst hier in Berlin sein, um als Künstler arbeiten zu können. Umso mehr genieße ich die Ruhe und den Rückzug in den bayerischen Bergen. Ich bin Steinbock, 8. Januar. Ne? Also ich teile mir ja meinen Geburtstag mit Shirley Bassey, Elvis Presley, David Bowie.
Dann muss ich auch die Hörner abstoßen.
Ach, naja, da hat man noch ein bisschen was, um da zu stoßen mit den Hörnern. Also jeder weiß, der Steinbock. Also ich muss ab und zu oben alleine auf meinem Gipfel sitzen und dann da für mich meditieren. Also Berge sind für mich ganz wichtig, aber natürlich diese Berliner Großstadt, dieses Leben, diese kulturelle Vielfalt, du weißt es selber, du warst lange genug hier auch in dieser Welt zu Hause, das gehört auch dazu.
Das gehört dazu, beides ist gut. Du hast hier in Berlin den Teufelsberg und in Bayern hast du eben die Zugspitze. Also ich fühle mich in Berlin sehr wohl, aber ich genieße immer die reine Luft Bayerns, wenn man auch mal zu Hause sein kann. Wann wurde denn Maggie B. geboren? Wann ging es los mit dieser Rolle als Maggie?
Ja, das ging los und zwar greifen wir wieder, also Las Vegas, weil die Leute immer fragen, Las Vegas, das klingt immer so groß, das klingt immer so verrückt. Ich sage immer, du musst rüberfliegen, um Las Vegas zu verstehen. Und dann wird auch vieles plötzlich greifbar oder erklärbar, wenn man drüben ist. Weil wenn du in Las Vegas bist, diese Stadt ist so verrückt, die öffnet dir die Türen. Wenn du willst, kannst du durchgehen, aber manchmal ist es auch ganz raffiniert, nicht jede Tür oder nicht jedes Fenster, was dir da in Las Vegas offen steht, zu gebrauchen, denn du wirst da auch sehr schnell verrückt.
Das muss man
an dieser Stelle sagen.
Gibt es ja auch einige Beispiele. Es gibt ja kennst du ja natürlich, einen deutschen Magier, einen relativ jungen deutschen Magier, der inzwischen im Gefängnis sitzt. der, ja, man weiß nicht so wirklich, was da, ne, wie es da ausging, aber.
Es ist genau das, was ich dir gesagt habe. Und ich habe nicht nur, du sprichst jetzt von Jan Rufen, ja. Ich habe nicht nur ich habe viele Menschen in Las Vegas scheitern sehen. Mhm. Und deshalb bin ich immer sehr glücklich, da Gast gewesen zu sein, aber auch wieder nach Hause fliegen zu können und nicht dort bleiben zu müssen. Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, der Siegfried und Roy, die haben uns immer, wenn wir dort waren, auch Tickets für andere Shows gesehen. Die haben nach der Show immer gefragt, was wollt ihr noch sehen für eine Show? Da habt ihr noch Tickets für das, für das, für das. Und so habe ich die großen Shows, die Federshows, Jubilee, Don Arden gesehen, wo diese hübschen Girls mit den riesen Federn, so wie Friedrichstadtpalast hier ja auch, die Treppe runterstöckeln. Und es gab noch eine Travestie-Show, Frank Marino, das war damals La Cage, wo eben Männer in Frauenkleidern Stars parodiert haben, wie Madonna, Tina Turner und so. Und ich dachte mir, so mit 17, 18, Mensch, das wäre doch auch schön, so als hübsche Dame da irgendwie über die Bühne zu laufen. Und so bin ich quasi als Zauberer nach Las Vegas und kam als Showgirl zurück.
Und der Name Maggie, wie kamst du dazu?
Ja, André, weißt du, was willst du mit Mark machen, ne? Mark. Und dann dachte ich, naja, Maggie passt doch. Jetzt war es bei mir aber so, viele gucken immer auf die Schreibweise, sagen ja. M-E-G-Y. Sage ich, naja, weißt du, für den internationalen Flair als kleines bayerisches Kind und nicht, dass die mich dann noch mit einer Suppenwürze verwechseln. Also habe ich es so gemacht, dass es jeder weiß, wer meinen Namen googelt, findet hundertprozentig mich.
Klingt auf jeden Fall passender als Martina oder Margot.
Ja, aber Margot wäre auch schön gewesen.
Im Osten auf jeden Fall, zu einer gewissen Zeit.
Und das Interessante ist, viele fragen, wo denn das B herkommt oder das B-Punkt.
Berlin?
Nein, ich habe früher, und das ist ein sehr schöner Übergang zu deinem Podcast, Schüchtern bis Nüchtern, ich habe früher keinen Alkohol getrunken, so bis ich 30 wurde, weil ich vertrage Alkohol nicht und ich finde Alkohol auch sehr anstrengend, was Alkohol mit deinem Körper macht. Ja. Und ich habe nicht die Zeit, ich habe keine Zeit, einen Kater zu haben, ich habe keine Zeit, mich zu konzentrieren, wo laufe ich hin oder mit wem gehe ich dann nach Hause oder neben wem wache ich auf. Das ist mir alles zu viel. Deshalb hieß ich ganz am Anfang Maggie de Bon Aqua, so wie dieses Wasserfass von Coca-Cola für den europäischen Markt produziert wird. Hab dann aber festgestellt, dass erstens das kein sehr hochwertiges Wasser ist und zweitens es auch international nicht funktioniert. Und wir waren ja dann eben auch in Amerika und haben da Benefit-Skalas und so gemacht. Und wenn du dem Amerikaner erstmal einen Witz erklären musst, das funktioniert nicht. Also Maggie, Punkt, Schluss und damit ging es dann los. Und naja, mit dem Alkohol, also der ein oder andere weiß ja, ein Glas Champagner an einem besonderen Moment ist immer willkommen. Und jetzt sagen die Leute, ja, warum Champagner? Weil ein Glas Champagner bestellst du nicht einfach, ohne drüber nachzudenken, sondern du trinkst es bewusst.
Bewusst, ja. So. Genau. Mensch, also eigentlich kannst du dich selbst interviewen. Du machst es ja fantastisch.
Ey, du kommst gar nicht mehr zu Wort, du armer Mensch. Nee,
das sieht man, den Vollprofi. Ich bin ja ganz glücklich. Also, du hast mal in einem Interview gesagt, um Menschen glücklich zu machen, reichen ein bisschen Schminke und eine Prise Magie. Du bist 1,86 Meter groß, Schuhgröße 42, das trifft wahrscheinlich auf euch beide zu.
Ja, also mittlerweile sind die Schuhe ein bisschen größer geworden. Also wenn man genau nachmisst, ist es 1,45, also Quatsch, 1,45.
1,45, ja, da hast du dich aber klein gemacht.
45 bei Männern und jetzt kommt's, liebe Damen, ihr werdet alle bei der Schuhindustrie, ihr werdet betrogen, denn im Damenpumps habe ich 44,5. Also Damenschuhe sind immer so ein bisschen größer, werden aber dann kleiner gemacht, dass die Dame sagt, ach, ich habe doch einen kleinen zierlichen Fuß, also.
Also, Servicecharakter.
Ja.
Jetzt kämpfst du aber auch so ein bisschen mit Vorurteilen. Viele fragen sich dann, Mensch, Travestie und Transvestie wird ja oft auch verwechselt. Was ist denn da der Unterschied?
Genau, das ist ein Problem, was wir in der deutschen Sprache haben, und zwar die Wortähnlichkeit der Transvestit. Also das ist ein Mann oder eine Person, die im Schlafzimmer sich die Merkmale des anderen Geschlechtes aneignet. Das ist ein Transvestit, der da irgendwie erotische Gefühle dabei kriegt. der Travestie-Künstler, also Travestie bedeutet ja Verwandlung oder hinüberbegleiten, der ist eine Kunstfigur. Und ich sage immer, bei uns wird das immer verwechselt. In Amerika zum Beispiel, da sind wir die Female Impersonator, also die Damenimitatoren. Da ist es schon im Wort, wir imitieren etwas, wir wollen es aber nicht sein. Mhm. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil der Transvestit, das ist die, ja, man kann so sagen, so die Tragödie. Und der Travestie-Künstler ist die Komödie, weil wir benutzen die Rolle des weiblichen Geschlechtes, um zu unterhalten. Und das ist immer ganz wichtig, dass ich den Leuten sage, es ist eine Rolle, die ich geschaffen habe durch meine Ausbildung als Schauspieler und diese Rolle lege ich nach der Vorstellung auch wieder ab.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, nachdem du ja auch schon als Maggie B. seit 20 Jahren auftrittst. Wie eng verknüpft sind Marc Rudolph und Maggie B.? Ist man dann irgendwann eins? Fühlt man sich so? Gibt es so lustige Momente, in denen du selbst nicht mehr weißt, wer du jetzt eigentlich bist?
Also ich sage an dieser Stelle immer, ist mein Lieblingsbeispiel Hannibal Lecter, ne? Anthony Hopkins.
Schönes Beispiel.
Sir Anthony Hopkins hat dafür ja einen Oscar bekommen, dass er einen Kannibalen gespielt hat. Und so muss man sich das auch vorstellen, wenn ich eine Frau spiele. Ja. Ich bin keine Frau, genauso wenig wie Hannibal Lecter, also Anthony Hopkins kein Kannibale ist. Und sich da ab und zu ein paar Wortspielereien in mein Leben einschleichen, na, das gehört einfach dazu, weil wenn man 20 Jahre lang eine Rolle hat, die einem begleitet und die Menschen glücklich macht, dann muss man auch so Größe haben und dann den Spaß mitmachen, wenn man mit Freunden oder so zusammen ist. Aber normalerweise trenne ich das schon sehr genau, wobei manchmal denke ich mir auch so, oh Gott, wo sind wir denn gerade? Doch wichtig ist immer, deshalb ist es auch nach der Vorstellung die erste Amtshandlung, raus aus den Klamotten, raus aus dem Kostüm. Ja. Du darfst niemals als Schauspieler die Rolle mit nach Hause nehmen.
Mhm. Wie kommen wir denn jetzt von den Kannibalen zu Lilo Wanders am besten? Es gibt ja einige berühmte Travestiekünstler in Deutschland, Mary and Gordy, Lilo Wanders, Olivia Jones. Kennt man sich da? Also tauscht man sich da auch mal aus?
Also ich kenne natürlich nicht alle, aber zum Beispiel Olivia Jones, den Olli, habe ich in Hamburg, als ich im Pulverfass gearbeitet habe, kennengelernt, denn ich war immer ich sah immer sehr nett und sehr hübsch aus und da haben die mich immer so tageslichttauglich, hieß das, vor die Tür gestellt in Hamburg und dann sollte ich die Leute quasi animieren, ins Pulverfass zu kommen und Olivia kam dann immer so mit ihrer Stadtführung an mir vorbei und war ja, obwohl ich ja schon mit Schuhen und Haaren 2,10 Meter war, war die trotzdem noch mal einen Kopf größer und hat immer gesagt, nee, da ist wieder meine kleine Maggie. Ne?
So. Und hat dir einen Fuffi zugesteckt?
Naja, einen Fuffi nicht, aber ab und zu hatte die mal so ein kleines Bonbon, ein Zuckerle dabei. Gut. Und das andere, ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich Georg Preuße zu meinen Freunden zählen darf. Mhm. Und Georg ist ein
Mary,
genau. Gordy lebt ja leider nicht mehr. Ja. Aber Georg ist ein großartiger Mensch und er hat immer für mich ein offenes Wort, wunderbare Ratschläge. Er zieht mir auch regelmäßig die Ohren lang, wenn ich mal wieder irgendwie Höhenflüge habe. Und er hat auch immer gesagt, weil wir oft in den Medien irgendwie diese Vergleiche oder was haben, er hat immer gesagt, weißt du, Nachfolgen hat auch immer was von Nachlaufen zu tun. Und wenn du Leuten immer nur nachläufst, dann wirst du nie Erster. Also mach dein Ding, geh deinen Weg, dann wird es vielleicht nicht so erfolgreich sein wie das, womit du verglichen wirst, aber irgendwann bist du Erster und dann werden dir Menschen nachfolgen und das habe ich in meinem kleinen Herzen richtig verankert.
Ja, man sollte seine eigene DNA entwickeln.
Ja, deshalb, ich habe auch immer diese Figur, so wie ich sie geschaffen habe, die Frau mit den roten Haaren, die immer hochgesteckt und elegant sind, das ist der Charakter, den ich geschaffen habe und wenn ich Lust habe, das zu verändern, dann muss ich eine neue Rolle schreiben, was wir jetzt auch getan haben mit Dinner for One.
Die Show hat, glaube ich, 2022 im Oktober ihre Premiere gefeiert.
Ja, weißt du, wie das kam? Wolfgang Seppelt, kam zu mir, hier in Berlin natürlich auch ein Begriff. Und Wolfgang Seppelt, ein toller Theatermacher, kam zu mir und hat gesagt, kannst du dir vorstellen, die berühmteste Frau im deutschen Fernsehen zu spielen? Und ich sage, oh, Helene Fischer, sagt er, nein, Miss Sophie. Und ich so, du meinst diese Dauer-90-Jährige, die an Silvester immer ihre verstorbenen Lover einlädt, um ihren durchgeknallten Butler einen sicheren Platz in der Betty-Ford-Klinik zu sichern? Sagte genau die. Sag ich, naja, wie stellst du dir denn das vor? Sagt er, pass auf, wir haben einen wunderbaren Regisseur, Peter Fabers. Und Peter hat mit uns zusammen ein ganzes Theatererlebnis aus Dinner for One gemacht. Das heißt, wir gehen gemeinsam mit den Zuschauern auf die Suche, was ist eigentlich wirklich mit diesen vier Herren passiert? Warum sind die nicht mehr da? Wurden die vergiftet oder sind die gestorben? Oder
das fragt man sich bei vielen.
Genau, und deshalb gehen wir gemeinsam mit den Zuschauern in einer zweistündigen Comedy auf die Suche nach diesen vier Herren. Und natürlich das Hauptstück werden sie auch sehen. Also es ist ein großartiger Abend und ein garantierter Angriff auf die Lachmuskeln.
Und wie lange dauert so eine Verwandlung? Wann beginnst du damit, dich vor der Vorstellung vorzubereiten?
Also ich habe ja immer so mein 3-Stunden-Fenster, aber 3 Stunden heißt jetzt nicht, dass ich 3 Stunden zum Schminken brauche. Das nicht. Also die Schminke, die Maske dauert genau 45 Minuten. Ich sage immer, was nach 45 Minuten in diesem Gesicht keinen Platz gefunden hat, braucht auch nicht mehr rein. Aber man braucht natürlich auch Vorbereitungszeit. Du musst den Körper aufwärmen. Das ist wie im Sport, also wie beim Fußball. Du musst dich aufwärmen. Du kannst nicht einfach auf den Platz gehen und loslaufen. Du musst die Stimme warm machen, die Gelenke, weil je nachdem, welche Rolle du hast, werden verschiedene Bewegungsabläufe gebraucht. Dann natürlich die Schminke oder wenn wir dann die Maggie machen, da müssen natürlich noch Körperteile angebracht werden, die bei Mark nicht vorhanden sind.
Ach,
Ja, da muss, obenrum ein bisschen was hingebürstet werden und
ein bisschen untenrum mehr, ein bisschen was weg.
Ja, das ist manchmal immer so ein bisschen schwierig, aber wir haben es 20 Jahre lang sehr gut hingekriegt.
Das meintest du mal in dem Interview, dann muss ich noch in diesen Körper schlüpfen, der mit meiner biologischen Grundausstattung rein gar nichts mehr zu tun hat.
Ja, weißt du, ich bin ja mehr privat, bin ich ja mehr so das Modell Brett und Maggie hat ja schon schöne Kurven und die Taille und da muss schon einiges hin gebastelt werden, aber deshalb braucht man auch 3 Stunden dann, um das zusammenzusetzen, um dann und natürlich trocknen. Also die Damen werden wissen, was ich meine, nämlich Nagellack und solche Dinge. Das muss einfach trocknen und da sitzt man halt 10 Minuten da und da freuen sich immer alle, die für mich irgendwie da Ton oder Licht oder irgendwas machen, weil sie wissen, in dem Moment bin ich außer Gefecht gesetzt und dann können die von mir alles haben, also alle berechnend hier um mich rum.
Wow, Mensch, werde ich ganz nervös. Aber jetzt engagierst du dich auch seit vielen Jahren sozial. Du hast zum Beispiel in Slowenien Wohltätigkeitsgalas organisiert. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war sehr wichtig. Also die Benefiz-Veranstaltungen sind mir sehr wichtig, weil ich immer sage, es ist meine Aufgabe in meinem Leben, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht und die nicht so viel Glück hatten im Leben wie ich. Und meine Mama kommt ja, wie gesagt, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und haben wir da damals schon mit dem Roten Kreuz Gelder gesammelt für einen Mammographie-Apparat für Brustkrebserkennung, weil in Jugoslawien oder in Slowenien in dem Dorf, wo meine Mama herkommt, viele Krebserkrankungen waren. Und da haben wir eine große Gala gemacht, um da Gelder zu sammeln, um diesen Mammographen zu organisieren. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wenn wir da den Menschen schon helfen können, wo können wir noch helfen? Dann ging es los mit dem Jugoslawienkrieg, wo dann die Flüchtlinge an die kroatische Grenze kamen. Da sind wir dann mit Mandarinenkisten und mit Geschenken hingefahren. Und die wurden wirklich, die Flüchtlinge, damals in Eisenbahnwaggons. Mhm. Im Winter, es war kalt und die waren in Eisenbahnwaggons zusammengequetscht. Dieses Bild habe ich nie vergessen. Und dann haben wir da, ich rieche heute noch diese Mandarinen und was wir da hingebracht haben. Und so haben wir immer geguckt, wo wird unsere Hilfe gebraucht. Wir können nicht alles machen, das ist natürlich klar. Und dann sind wir auch nach Amerika rüber, haben da mit einer wunderbaren Charity-Veranstaltung Spendengelder gesammelt für Kinder mit Behinderungen, um denen Herzenswünsche zu erfüllen. Das war Magic Cares. Und dann ging es los hier eben mit Berlin und der Berliner AIDS-Hilfe, weil ich sage immer, dieser Virus, HIV und AIDS, ja, der ist ungefähr zur selben Zeit auf diese Welt gekommen wie ich, nämlich vor 40 Jahren. Und ich hatte das große Glück, als es für mich aktuell oder als ich in das in Anführungsstrichen Spiel freudige Alter kam, da war ich aufgeklärt oder da waren wir aufgeklärt. Und viele hatten dieses Glück eben nicht. Und deshalb setze ich mich eben gerade hier für die Berliner AIDS-Hilfe einfach so ein, weil ich sage, dieses Virus muss von dieser Welt irgendwann verschwinden. Und ich hoffe, dass es vor mir verschwindet. Das ist so meine Aufgabe.
Da bin ich ganz bei dir. Klasse. Also du bist Botschafter der Berliner AIDS-Hilfe. Du engagierst dich eben auch dort. Und du hast auch eine spezielle Verbindung zu Georg Kreisler. Das war ein österreichischer Komponist, Sänger, Dichter. Wie kam es zu dieser Verbindung?
Ja, Georg Kreisler, ganz wichtig, denn Georg Kreisler hat meine Zukunft beeinflusst. Und zwar, als ich von der Konditorenlehre, also im Sommer absehbar war, im Juni, dass ich wohl da aufhören werde, hatte ich ja ein Vorsprechen bei der Schauspielschule. Das ist so ein Casting, kann man sich so vorstellen, weil es wird ja nicht jeder genommen, sondern die wollen schon sehen, ob du Talent hast. Und ich hatte so meinen Monolog, also Monolog heißt, man spricht, ohne einen Partner zu haben. Dann spricht man einen Dialog, da hat man immer noch keinen Partner, aber man spricht, also eigentlich redet man die ganze Zeit wie so ein Schizophrener vor so einer Jury. Und am Schluss brauchst du noch ein Lied. Und ich hatte so aber kein Lied vorbereitet, hatte aber nur so im Kopf das Taubenvergiften im Park von Georg Kreisler, was ich auf der Hinfahrt zur Schauspielschule im Radio gehört hatte. Und ich habe mir gedacht, wenn ich es jetzt schaffe, die Jury mit diesem Song einfach so a cappella aus dem Stegreif heraus zu überzeugen, dann ist es das. Und dann möchte ich auch Georg Kreisler in meinem Show und in meinem Repertoire ein Denkmal setzen. Und du wirst lachen, also die haben das wirklich so witzig gefunden, wie ich das gemacht habe, dass sie gesagt haben, so einen verrückten Vogel wie dich müssen wir bei uns auf der Schule haben. Und seit dieser Zeit begleitet mich Georg Kreisler. Und als er jetzt seinen 100. Geburtstag gehabt hätte, er lebt ja auch nicht mehr, da habe ich ihm einen ganzen Abend gewidmet. Aber nicht nur einen Abend mit seinen Liedern, sondern ich erzähle den Menschen einen ganzen Abend, was für ein wunderbarer und großartiger Mensch Georg Kreisler war, was der erleben musste, auch unter dem Nationalregime, Nationalsozialisten. Er musste ja mit seinem jüdischen Hintergrund migrieren in die USA.
1938.
Genau, und was da für Grausamkeiten passiert sind, also das, wie er das verarbeitet hat in seinen Liedern und so, das gebe ich den Menschen an diesem Abend mit. Ich sage immer, an diesem Abend sterben alle, also musikalisch, nicht im Publikum, weil die Gäste sollten schon bis zum Schluss da bleiben. Aber ich erkläre auch, warum die Lieder entstanden sind, und am Schluss kommen ganz oft Menschen mit Tränen in den Augen und sagen, wir wussten gar nicht, was das für ein toller Mensch war.
Er hat sich ja auch lange dagegen verwahrt, als Österreicher bezeichnet zu werden, und meinte irgendwann, ich bin seit 1943 amerikanischer Staatsbürger, obwohl mir der Clinton noch nie zum Geburtstag gratuliert hat. Also der hat sich weltanschaulich immer als Anarchist gesehen. Und wer sich mit seinem Lebenslauf beschäftigt hat, konnte sehr schnell feststellen, dass er so viel zu erzählen hätte. Ihr habt euch, glaube ich, persönlich nie kennenlernen können, aber er hat dir einen handgeschriebenen Brief geschickt.
Genau, er hat mir mal einen Brief geschickt, und zwar gab es den Moment, ich habe ja am Anfang als Maggie seine Lieder gesungen, mittlerweile mache ich den Kreisler-Abend als Mark Rudolph, weil ich einfach sage, ich möchte bei den Liedern von Kreisler nicht durch ein Kostüm oder durch Maske ablenken, sondern da muss wirklich die Stimme und die Emotion wirken, und bei Maggie, da gucken die immer, ach das Kleid und ach die Perücke und ach der Schmuck, das musste erstmal alles weg, und ich bin da Johannes Hallervorden auch sehr dankbar, der mir hier in der Berliner Schnauze mit der Premiere quasi auch den Mut gegeben hat, ohne Fummel auf die Bühne zu gehen, und die Leute danken es wirklich, den puren Kreisler zu haben. Bei Georg Kreisler, als er aus den USA zurück nach Österreich kam, die Deutschen, die zurückkamen, bekamen automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft zurück. Die Österreicher aber nicht. Also das war das, was Georg Kreisler eben so aufgestoßen ist, dass er sagt, ich musste meine Heimat verlassen, weil ich sonst ermordet worden wäre. Und jetzt, wo ich zurückkomme, sagt ihr, ihr habt keine Staatsbürgerschaft für mich. Das war der Punkt, warum er sich immer verwehrt hat, Österreicher zu sein.
Wer sind denn deine musikalischen Vorbilder?
Ah, also Kreisler sowieso. Ich bin aber auch ein ganz großer Fan von Shirley Bassey. und so die großen Namen, Barbara Streisand sowieso. Aber ich habe immer, weil meine Stimme ist ja mehr so die Chanson oder die, ich habe ja, ne, also meine Stimme ist meine Stimme halt nicht. Also ich sage immer F-Moll und höchste Vollendung. Aber so die großen Namen und natürlich namens- oder geburtstechnisch gesehen Elvis Presley, ne, das ist ja auch ganz klar.
Ja, deine Stimme hört man oft. Du hast verschiedene eigene Sendungen, du hast ein wöchentliches Kulturformat oder eine Kultursendung, ich glaube, sie heißt Kulturzeit bei einem Berliner Radiosender. Dann bist du mit einem Entertainment-Format unterwegs, du hast noch eine Personality-Radioshow. Wie schaffst du das alles zeitlich?
Du, manchmal habe ich so das Gefühl, mein Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, nehmen wir die Nacht noch dazu. Es ist ein ganz normaler Arbeitstag. Ich sage immer, die Leute sehen natürlich bei den sozialen Medien, oh, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das. Ich sage, ich arbeite so wie jeder 8 bis 12 Stunden am Tag und in 8 bis 12 Stunden kann man einiges erreichen und das ist gar kein großer Zauber. Ich merke auch genau, wo meine Grenzen sind und wenn ich merke, es wird zu viel, wird dann auch sofort Zeit eingebaut, um sich zurückzuziehen. Das ist auch ganz wichtig.
Also diese Work-Life-Balance, die dir auch persönlich schon am Herzen liegt.
Ja, klar, weil du musst ja physikalisch dorthin kommen. Und du musst auch physikalisch funktionieren, weil jemand, der heute in die Vorstellung kommt, hat genau dasselbe Recht, die Qualität zu haben, wie der, der gestern war oder der, der morgen kommt. Du weißt, im Friedrichstadtpalast ist das auch so. Ja. Jeden Abend muss die Show gleichbleibende Qualität haben, sonst betrügst du ja dein Publikum. Mhm. Und die anderen Sachen gehören natürlich auch mit dazu, die roten Teppiche und alles, das ist Teil der Arbeit, weil wenn ich nur zu Hause sitze und sage, ich bin toll, naja, das nützt mir ja nichts, denn man muss schon mal rausgehen und dann dem einen oder anderen Fotografen vor die Kamera springen.
Ja, das hört sich immer so einfach an und so ein Vergnügen, aber es ist eben, wie du schon gesagt hast, es ist Arbeit, auch Smalltalk muss gelernt sein, kann nicht jeder.
Ja, und das war auch wieder etwas, Siegfried hat immer zu mir gesagt, um da nochmal einzuhaken, die Arbeit endet erst, wenn der letzte Gast gegangen ist und nicht, wenn du keine Lust mehr hast.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ach du, weißt du, mein Wunschzettel ist recht gering, weil ich habe mich mittlerweile auf die 3 Fragen verkürzt. Und zwar, wenn ich morgens aufstehe, habe ich 3 Fragen. Da frage ich mich, was werde ich lernen, was muss ich erledigen, wem mache ich eine Freude?
Wer bin ich?
Wer bin ich, das weiß ich schon. Also die habe ich mir recht schnell beantwortet. Aber wenn ich abends ins Bett gehe, dann muss ich die Fragen ja auch beantworten. Und dann sage ich, was habe ich gelernt? Ja, meistens nicht so viel. Was habe ich erledigt? Noch weniger. Und wem habe ich eine Freude gemacht? Wenigstens einem. Und wenn ich es nicht geschafft habe, jemandem eine Freude zu machen, rufe ich noch die Telefonseelsorge an und wünsche der Dame einen schönen Abend. Und dann geht's. Dann schläft man ein und wacht am nächsten Tag wieder auf. Und ich freue mich einfach auf jeden neuen Tag, weil jeder Tag ist einmalig. Und ich kann dir gar nicht sagen, was ich mir für die Zukunft wünsche, weil ich ja noch gar nicht weiß, was die Zukunft bringt.
Heute hast du auf jeden Fall viel erledigt und du hast auch vielen, glaube ich, eine Freude gemacht, indem du hier bei mir mein heutiger Gast warst. Lieber Marc, liebe Maggie, ich danke euch für das tolle Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche dir und euch für die Zukunft alles Gute und bis ganz bald.
Lieber André, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mich in deine Sendung eingeladen hast und wünsche allen Hörern eine schöne Zeit. Ich sage immer, überall, wo Herzen schlagen, kann man eine schöne Zeit erleben. Und die schönste Zeit hatten wir hier bei André und seinem Podcast.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.